Alles klar. Herzlich willkommen bei der mittlerweile dritten Ausgabe meines Podcasts Herz und Hantel. Lennart Dausen ist mein Name und wie ihr seht, habe ich heute einen weiteren Gast vor der Linse. Das ist mein lieber Heilpraktiker, der Julian. Und wir werden heute mal ein paar Themen erörtern. Wir lassen das Gespräch einfach ganz spontan fließen. Wir haben jetzt im Vorfeld auch gar nicht groß uns abgesprochen, worüber wir philosophieren werden. Aber so wie ich uns zwei kenne, kommt da immer ein sehr interessantes Gespräch zustande, wie bis jetzt auch immer bei meinen Terminen bei dir in deiner wunderschönen Praxis. Julian, stell dich doch gerne mal vor den Hörern.
Ja, also erstmal, Lennart, danke, dass du mich eingeladen hast. Hallo. Also mein Name ist Julian Schwarz und ich bin seit 2016 Heilpraktiker in Duttweiler und habe meine Praxis sowohl für die Naturheilkunde als auch für die Psychotherapie und auch für die Energiearbeit ausgerichtet. Und das habe ich damals einfach so gemacht, als ich in meiner Ausbildung war, habe ich gemerkt, dass es oft gar nicht nur die körperlichen Ursachen sind, die die Menschen quälen und krank machen, sondern dass es da auch noch andere Ebenen gibt. Zum einen die Psyche, das kennt man vielleicht als Psychosomatik, aber halt auch eben die Systemik, also was kommt von außen auf mich herein und vielleicht auch noch spirituelle Aspekte, was ist energetisch auch noch an mir, was betrifft mich und macht mich vielleicht in diesem Leben krank. Und das zu kombinieren, kann den Menschen dann hoffentlich gut helfen.
Genau. Oftmals ist es nämlich, also vielen Dank, ne? Oftmals ist es eine Mischung aus mehreren Faktoren. Du hast ja jetzt schon verschiedene, ich nenne das jetzt mal Metaebenen angesprochen,
Ja.
auf die sich so gewisse Symptome berufen können. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne im Austausch mit dir bin. Denn bereits bei unserem ersten Termin kam ein schönes Gespräch zustande. Also für die, die es nicht wissen, einige kennen den Julian schon aus meinen Stories. Ich gehe da regelmäßig hin, zum einen zum Aderlass und zum anderen machen wir auch gerne Mineralien- und Vitamincocktails, nenne ich es jetzt mal
Genau,
intravenös.
Infusionen, genau.
Infusionen, genau, da bin ich ein großer Verfechter von. Und da haben wir immer so eine halbe bis eine Stunde Zeit und da tauschen wir uns immer ganz angeregt aus über verschiedenste Vorgehensweisen oder auch Sichtweisen, vor allem im Bezug oder im Vergleich zur Schulmedizin. Denn der Julian, der hat viel Einblicke, so wie ich auch aufgrund meiner Krankheitshistorie, nenne ich das jetzt mal, viel Einblicke in die Diagnostik, in der Schulmedizin oder die Herangehensweisen, auch durch viele Patienten, nenne ich sie mal bei dir, die kommen, deren Probleme nicht gelöst werden konnten mit der konventionellen Methodik. Und da wenden sie sich dann gerne an jemanden wie dich, der da einfach breiter aufgestellt ist und den Patienten oder den Menschen, nennen wir es mal lieber so, als oder ganzheitlich betrachtet. Und da kannst du jetzt einfach mal, du darfst auch gerne mal ein Beispiel oder zwei Beispiele nennen oder gewisse Situationen, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo sich jemand zu dir oder an dich gewandt hat mit einem scheinbar unlösbaren Problem oder mit einer unheilbaren Krankheit und einfach mal dann sagen, wieso deine Herangehensweise war und was ihr gemeinsam in dem Prozess dann erreichen konnte. Das würde mich und das würde bestimmt auch mal die Hörer interessieren, denn nicht jeder hat so einen tollen Heilpraktiker, mit dem man sich unterhalten kann.
Dankeschön, ja.
Für viele Leute ist das absolutes Neuland und du kennst das bestimmt auch. Du hast mit Vorurteilen zu kämpfen, denn in der Schulmedizin, als auch in den Mainstream-Medien, wird das oftmals als Hokuspokus abgetan.
Das
Ne?
ist leider
Da wird auch
richtig, ja.
Sogar der Homöopath gleichgesetzt mit dem Heilpraktiker und mit dem, was weiß ich, mit dem Medizinmann. Ne? Jetzt
Mit
darfst du mal gerne
dem Schamanen,
erzählen.
ja, genau.
Genau, ja.
Genau, also ich
Schön
glaube
wäre
zum
es, ne? Ja,
richtig, also
wenn,
ich glaube zum
ja.
Thema Heilpraktiker und Homöopath, was ist das Gleiche, was sind die Unterschiede? Könnte man, glaube ich, zwei ganz eigene Episoden drehen. Ich würde gerne anfangen mit so einem
Ja.
ganz klassischen Thema und das passt vielleicht auch hier ganz gut her. Das ist das Thema Darmgesundheit und Darmprobleme. Na, also Verdauungsbeschwerden begleiten einfach unglaublich viele Menschen. Das fängt an bei Verstopfungen, geht dann über Durchfälle, Unverträglichkeiten oder halt auch zu Autoimmungeschehen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Und ganz vielen Patienten passiert es, dass sie sehr starke Symptome haben, dass sie sehr stark leiden, dann lassen Sie das schulmedizinisch abklären, was auch in Ordnung ist, nur um eben auszuschließen, dass kein Organ entzündet ist, kein Organ beschädigt ist, kein Tumor geschehen ist. Das ist alles super. Und dann ist es so, dass in vielen, vielen Fällen nichts gefunden wird. Und dann bekommen die Leute meistens zwei Sachen. Zum einen entweder die Ausschlussdiagnose Reizdarm und oder damit dann verschachtelt, das kommt wohl von der Psyche. Und wenn man dann sagt, okay, das ist psychosomatisch, ist das gar nicht schlimm. Aber die Patienten werden dann damit entlassen, fühlen sich dann oft krank, verrückt oder halt eben nicht normal, weil sie sagen, ich habe doch körperliche Symptome, was hat jetzt meine Psyche damit zu tun? Aber vor allem wird ihnen oft keine Perspektive angeboten. Es kommt von der Psyche, kommen Sie bitte damit klar, nehmen Sie ein paar Flohsamenschalen, vermeiden Sie dann doch das ein oder andere und dann können Sie gehen. Und diese Menschen wenden sich dann ganz, ganz oft an uns. Und dann passiert was Spannendes. Die meisten erzählen dann nämlich auch schon, ich habe das und das Darmproblem, das Verdauungsproblem. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Ich habe keinen Krebs und keine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ich habe aber schon ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Zum Beispiel jetzt Probiotika, ne, Darmbakterien, Ballaststoffe. Und es hilft alles nicht. Und dann ist ja dieser Trend aktuell, nach dem Mikrobiom zu schauen. Das kann auch Sinn machen. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass in vielen, vielen Fällen die Besiedlung des Darms gar nicht so schlimm ist, sondern dass es ganz, ganz oft die Schleimhaut ist oder das darmassoziierte Immunsystem. Und deswegen hilft es den meisten Menschen dann auch gar nicht, irgendwelche Probiotika einzunehmen, weil wenn das Immunsystem betroffen ist, das Ganze auch eine systemische Komponente haben kann. Das kann irgendwo anders herkommen. Und da machen wir es so, dass wir die Patienten dann gerne dahingehend untersuchen, zu schauen, gibt es denn irgendwo im Körper an einer anderen Stelle Entzündungsherde oder Herdgeschehen, die das Darmproblem befeuern können. Und da ist es dann zum Beispiel ganz, ganz oft so, dass wir im Kopfbereich irgendwelche Herdgeschehen finden, in den Nasennebenhöhlen, in den Ohren, in den Mandeln, einfach in den Kopfschleimhäuten, in den Lymphsystemen, die dann praktisch den ganzen Organismus betreffen. Und wenn man das angeht, das diagnostiziert und versucht, das dann auch eben zu therapieren und vielleicht auch zu beseitigen, kann das oft dieser kleine Funken sein, der dann bei den Menschen auch in den Darmbeschwerden die deutliche Besserung bringt. Und das ist spannend, weil dann in dem Fall zum Beispiel die psychische Komponente ganz oft rausfällt. Also wir sind nach wie vor dann auf der körperlichen Ebene. Man hat aber vielleicht nur nicht lange genug diagnostiziert oder nicht verzweigt genug gedacht, um das zu finden. Und das bringt dem Patienten Entlastung mit ihrer Symptomatik. Aber für viele Patienten ist die Erleichterung einfach, ach, jetzt bin ich ja doch nicht psychisch krank. Wären sie natürlich sowieso nicht. Ne? Wenn die Psyche belastet ist und der Körper schreit, ist das ja nichts Verrücktes. Ja. Aber das entlastet die Menschen dann total, dass sie verstehen können, woher kommt das. Und das entlastet die Psyche einfach ungemein. Mhm. Ne? Das wäre jetzt sehr, sehr auf der körperlichen Ebene. Mhm. Und was ich aber viel, viel spannender finde, ist, dass es nicht nur auf der körperlichen Ebene sein muss. Ich habe aktuell eine Familie in Behandlung. Das ist ganz spannend. Da hatte die Frau einen Prädiabetes entwickelt und trotz guter Verhaltensweise und ich sage jetzt mal auch trotz einigermaßen okay oder guter Therapie ließen sich diese Werte in gar keiner Art und Weise korrigieren oder beeinflussen. Also das war immer gleich schlecht. Es wurde zwar auch nicht schlimmer, aber es wurde auch nicht besser, obwohl die Frau sich sehr gut ernährt hat, genügend Sport getrieben hat, bewegt hat, medikamentös eingestellt war, aber man konnte diesen Prädiabetes nicht zur Leibe rücken. Und mit dieser Patientin arbeite ich ganz gerne, weil die ist selbst systemische Aufstellungsleiterin. Und da sagt Herr Schwarz, was meinen Sie denn, könnten wir das mal aufstellen? Und dann haben wir also so eine systemische Aufstellung machen mit verschiedenen beteiligten Komponenten. Und da haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht und überlegt, was ist denn das interessante Muster da dran? Und dann ist aufgefallen, dass dieses Thema Diabetes, Prädiabetes bei ihren weiblichen Vorfahren in der Reihe war. Und dann haben wir praktisch eine Ahnenaufstellung gemacht. Das heißt, wir haben uns das Thema genommen, wir haben die Dame genommen, wir haben ihre Mutter genommen, ihre Oma genommen, ihre Uroma bis zur viermal Uroma. haben das dann aufgestellt mit Bodenankern, haben dann genau geguckt, was geht ab und konnten dann rausfinden, dass bei der Oma das Thema ursprünglich entstanden war. Die hatte ein sehr, sehr emotional belastendes Thema einfach. Und dann kommt einfach so eine Schadenergie ins System, die sich dann leider Gottes im System ausbreiten kann. Das heißt, die Oma erlebt was Schlimmes, kann das für sich nicht lösen, weil das vielleicht auch in der Zeit einfach nicht so war, hat nicht die Hilfe gehabt, die sie gebraucht hätte. Und dann bleibt das Thema im System. Und dann kann sich das vererben, in Anführungsstrichen, jetzt nicht genetisch, sondern energetisch. Und dann haben wir das bearbeitet. Da haben wir gesagt, okay, jetzt warten wir mal ein paar Wochen ab und dann kontrollieren wir die Blutwerte wieder. Und beim Termin der Blutentnahme war die Patientin dann da und sagt, Herr Schwarz, eigentlich müssten Sie mir gar kein Blut abnehmen. Ich habe jetzt schon 2 Kilo abgenommen. Mein Süßverlangen ist weg und ich fühle mich viel, viel besser in meinem Körper. Wir haben dann trotzdem Blut abgenommen. Ne? Der Termin war ja dann ausgemacht. Wir wollten es dann ja auch ein bisschen wissen. Und siehe da, der Prädiabetes, also sie hatten noch keinen richtigen Diabetes, war ein Prädiabetes, ja, also eine Insulinresistenz, war weg. Oma-Index besser, Langzeitzucker besser, Blutzucker auch. Ja.
Wenn du jetzt von Aufstellungsarbeit redest, Julian, ich kann mir darunter was vorstellen, ne?
Ja.
Aber vielleicht führst du das Ganze mal kurz und knapp aus, damit der Otto-Normalverbraucher auch mal da einen Einblick bekommt, was wir denn oder was du meinst mit Aufstellungsarbeit.
Ja, das ist genau, das ist vielleicht für jemanden, der sich nicht in der Materie bewegt, nicht immer so einfach, den ganzen Begriffen. Also Aufstellungsarbeit, Familienaufstellung, systemische Aufstellung kommt aus der systemischen Psychotherapie und da liegt auch schon der erste Erklärungsansatz. Ich habe mich als Mensch, ich habe meine innerpsychischen Prozesse, aber ich bin ja in ein System eingebunden, in eine Familie, in eine Gesellschaft, in eine Nation, in ein Land, eine Stadt oder wenn es nur die Wohngemeinschaft ist, in der ich vielleicht lebe. Und die Systemik sagt, es gibt mich als Individuum, aber die Umwelt, ich bin mit der Umwelt in direkter Wechselwirkung. Das heißt, die Umwelt hat Einfluss auf mich und ich beeinflusse selbstverständlich auch meine Umwelt. Ich kann was Positives in die Welt bringen oder miesepetrig sein und meine Umgebung vergiften. Und mit der Aufstellungsarbeit machen wir es so, dass wir diese Zusammenhänge für den Patienten wirklich sichtbar machen. Dann machst du das, du sagst, okay, ich bin die Person X, also ich bin jetzt der Julian und mein Thema ist Prädiabetes. Und dann überlege ich mir, womit könnte das zusammenhängen, zum Beispiel mit meiner Familie. Und dann könnte ich jetzt hingehen, wenn ich das jetzt in einer Gruppe machen würde mit mehreren Leuten, würde ich für mich einen Stellvertreter auswählen und den da hinstellen. Dann würde ich jemand auswählen, der für meine Mutter steht, der für meinen Vater steht, der für meine Brüder steht, der für die Oma steht. Das wird man dann rausgucken, was Sinn macht. Und die würde ich praktisch aufstellen im Raum und könnte mir dann aus der Metaebene angucken, wie ist denn das Verhältnis im System zueinander? Wie verhalten die sich zueinander? Wie verhalte ich mich zu denen? Und vor allem können die sich dann bewegen und Dinge klären. Und das ist dann heilsam für das ganze System, auch wenn die echten Leute nicht da sind. Und das kannst du mit der Familie machen, das ist sehr klassisch. Du kannst das mit deinen inneren Anteilen machen, ne? Der innere Antreiber, der innere Heiler. Warum verschläft er seine Arbeit gerade, dem inneren Kind, dem inneren Mann, der inneren Frau? Du kannst es mit deinen Ahnen machen, wenn so ein System, wenn so eine Krankheit irgendwas aus der Ahnenreihe kommt. Und das ist das eigentlich Interessante, wenn du nicht in einer Gruppe bist und 30 Leute hast, wo du jeden auswählen kannst, machen wir das in der Praxis mit Bodenankern. Ne? Wir schreiben dann auf, das ist der Julian, das ist die Mama, das ist die Oma, das ist der Opa. Und dann legt man das auf den Boden und wandert dann von Anker zu Anker und guckt mal, bei wem eigentlich das Problem sitzt. Und in der Regel kommt man dann drauf, dass es für diese Themen eine Ursache gibt und versucht das dann zu heilen und aufzulösen.
Sehr spannend. Also ich befinde mich ja selber schon seit Jahren in der Psychotherapie auch und habe sowas wie Aufstellungsarbeit sowohl im Außen, also mit der Familie schon gemacht, mit meinem Therapeut, als auch, wie du eben schon gesagt hast, die innere Aufstellung. Ne? Und da haben wir verschiedene Stühle genutzt.
Genau, geht auch mit
Dafür,
Spülen sehr gut,
ja,
genau.
genau.
Ja.
Und das war eine sehr intensive Erfahrung, denn es war so, dass wenn ich mir also wenn ich von Stuhl zu Stuhl gewandert bin und meine inneren Anteile da quasi verkörpert habe, dann hat sich bei mir unbewusst sogar die Körperhaltung verändert, ne?
Ja.
Also total, ne? Und
Ja.
mir ist das gar nicht aufgefallen. Das hat mein Therapeut dann, hat mich darauf aufmerksam gemacht im
Genau.
Nachhinein, ne?
Ja.
Und also meine Körperhaltung, mein Puls, ne? Also allgemein mein Körpergefühl war ein ganz anderes. Die Stimmlage als auch die Art zu sprechen war eine völlig andere. Und wenn man, also als er mich dann darauf hingewiesen hat, und ich das wusste und ich mich dann auf den Stuhl begeben habe, ne, konnte ich das quasi gar nicht wirklich beeinflussen. Also dann habe ich
Genau.
automatisch die Arme verschränkt, ne, oder
Genau.
die Füße übereinander gelegt
Genau.
und habe
Oder
dann
wirst
auch meine,
unruhig, ne, und wackelst und
ja,
sagst,
total, total.
es geht los, ja.
Und deswegen, das ist jetzt für Leute, die sowas noch nicht erlebt haben und die da auch keinerlei Erfahrungswerte haben, ist das vielleicht etwas far out, ne, also schwer zu begreifen.
Richtig.
Und ich kann da jedem nur mal empfehlen, also erstens soll man sowieso nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen und
Besser nicht.
stets offen bleiben. Für, vor allem, wenn man Probleme hat, die man auf konventionelle Art bisher nicht gelöst bekommen hat. Ne?
Ja.
Und zum anderen sucht oder beziehungsweise wenn ihr die Möglichkeit habt oder die, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die damit schon Kontakt hatten oder haben, tauscht euch wirklich mal aus. Das ist, das erweitert nur den Horizont
Ja.
und es bietet eigentlich nur einen Mehrwert, ne, wenn man sich dessen öffnet. Man muss ja nicht mit allem konform gehen. Auch ich bin in manchen Bereichen stets noch kritisch oder beziehungsweise hinterfrage auch viel. Aber ich bin dann wirklich ein Freund davon, die Erfahrung zu machen, ne, beziehungsweise Selbsterfahrungen zu sammeln, so viel es geht, um mir dann auch ein eigenes Bild zu machen. Und da
Genau.
finden wir jetzt so den Übergang. Also jetzt, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, denn ich war vor 3, 4 Jahren auch jemand, der nicht bereit war, sich zu öffnen für Sachen, die er nicht greifen kann. Ne? Die konnte ich dann nicht begreifen. Und die deutsche Sprache ist ja immer so klar. Und das ist einfach ein Wandel gewesen, weil ich halt auch an dem Punkt war, dass ich gesagt habe oder gemerkt habe, okay, ich befinde mich jetzt seit meinem 12., 13. Lebensjahr in einer gewissen Symptomatik gefangen, die ich durch schulmedizinische Behandlungen nicht in den Griff bekommen habe. Bei mir hat es dann angefangen, dass ich selber viel recherchiert habe, auch viel ausprobiert habe, auch ganz klassisch den Weg erstmal über Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin dann schnell auch auf das Thema Stress gekommen. Du sagst ja jetzt zum Beispiel, dass du chronische Erkrankungen oftmals auch mit Entzündungsherden ganz woanders zusammenhängen im Körper oder systemisch.
Genau, richtig, ja.
Und so war das bei mir auch. Ich hatte stets einen sehr, sehr hohen Entzündungswert. Der ist ja messbar, ist der CRP-Wert im Blut. Unter anderem kann man den darüber messen. Und bei mir war halt ein ausschlaggebender Faktor oder ein Trigger für die Schübe der Stress. Und ich glaube, da hast du auch schon ganz viel Erfahrung mitgemacht. Beziehungsweise ist das halt einfach ein Katalysator. Also man
Genau.
hat Entzündungsherde im Körper. Auch bei
Genau.
mir ist zum Beispiel das Thema Nebenhöhlen ganz, ganz präsent schon immer gewesen. Und es ist auch nach wie vor noch nicht gelöst, sage ich mal. Ich habe das aber einfach darüber, beziehungsweise die Symptome habe ich im Griff über Stressmanagement.
Super,
Natürlich auch über
genau.
die Lebensführung. Ne?
Genau.
Aber das ist halt Symptombekämpfung. Also wenn du sagst, da liegt ja irgendwo noch was im Argen, ne?
Genau.
Können wir uns da auch gerne mal noch auf die Suche machen.
Auf jeden Fall,
Denn
würde ich sagen.
ja, denn ich merke, ich muss alles immer gut ausbalancieren und ich bin auch sehr, sehr empfindlich oder feinfühlig für Stress oder für Stressoren im Leben allgemein.
Ja.
Und wenn ich merke, das kippt, dann neige ich dazu, auch immer wieder in Symptomatiken zu verfallen. Also das Problem, die Ursache ist offensichtlich noch nicht ganz gelöst. Ne? Es ist natürlich kein Vergleich zu ein paar Jahren. Also die Lebensqualität ist deutlich erhöht und der allgemeine oder die allgemeine gesundheitliche Verfassung ist auch stabil, aber ich muss halt oder ich darf halt wirklich täglich darauf Acht geben. Genau. Das ist eine tägliche Instandhaltung.
Genau.
Und auch das ist wieder ein unbewusster oder permanenter Stressor. Denn man weiß, ich muss die ganze Zeit aufpassen, sonst geht es mir wieder scheiße. Und ich glaube, heutzutage haben ganz viele Menschen das Problem, dass sie unter chronischem Stress leiden.
Auf jeden Fall.
Und sich das aus- oder widerspiegelt in ganz vielen verschiedenen Symptomen, die sie so haben. Wie ist denn das bei dir? Wie gehst du mit jemandem um? Oder beziehungsweise, wie ist dein Ansatz, wenn du merkst, ein Patient, man hat ja da ein Händchen für, ne?
Genau.
Ich denke, du hast ja auch mittlerweile, du arbeitest schon seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren, gute, genau.
Genau, gute Menschenkenntnis. Du kannst das relativ schnell einschätzen, wenn jemand unter chronischem Stress leidet. Genau. Wie ist denn dann da so deine Vorgehensweise? Das würde mich mal interessieren.
Das ist natürlich so ein super Thema von mir. Das ist, wenn Menschen kommen mit chronischen Erkrankungen. Das könnte jetzt was Autoimmunmäßiges sein, das kann ein Tinnitus sein, es kann eine ständig wiederkehrende Migräne sein, es kann Knirschen im Kiefer sein, sonst irgendwas. Und dann bekommen die ganz, ganz oft von ihren Therapeuten mitgeteilt, jetzt zum Beispiel jetzt bei Tinnitus ist der Klassiker, Migräne sind die Klassiker, ne? Ah ja, sie sollten Stress vermeiden. Das liebe ich dann auch wieder so, weil dann hört das dann auch schon wieder auf. Was heißt das, Stress vermeiden? Und du weißt das, ich weiß das auch. Aktiv in einer Balance zu bleiben, kann mitunter sehr viel Aufwand bedeuten.
Oh ja.
Ne? Weil der Alltag überrollt dich dann. Dann bist du berufstätig, dann bist du verheiratet, dann hast du Kinder, dann hast du Verpflichtungen. Und dann genügend Raum für dich und deine Gesundheit einfach zu haben, kann am Ende des Tages dann oft einfach schwierig sein. Ne? Und dann splitte ich das immer ein bisschen auf. Dann sage ich, das eine ist, mit dem Stress zu arbeiten. Das kommt später. Das andere ist aber, Stress ist ja nur ein Trigger. Jetzt hast du das zum Beispiel erwähnt mit deinen Nasennebenhöhlen. Ich frage dann immer, oder ich erkläre es den Patienten dann immer so, jetzt ist Stress der Trigger. Sie sind vielleicht gestresst, warum auch immer. Aber wieso ist denn Ihre Nasennebenhöhle? Wieso ist denn Ihr Kopf? Wieso ist Ihr Ohr mit dem Tinnitus? Wieso ist Ihr Darm denn die Schwachstelle? 10 Leute haben Stress, dann hat einer Migräne. Ja. Der andere Tinnitus, der nächste Knirsch, der dritte hat gar, der vierte hat gar nichts. Also das heißt, Stress zeigt sich ja auch bei jedem anders. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wir gehen erstmal da auf die Suche. Wieso ist denn das die Schwachstelle? Also wieso kriegen Sie denn Migräne vom Stress? Wieso gehen Ihnen die Nasennebenhöhlen zu? Und wieso wird bei Ihnen denn das Piepsen lauter? Das ist das eine. Und das andere ist, dass man das Thema Stress dass wir anfangen, das Thema Stress mal richtig ernst zu nehmen. Das heißt ja, machen Sie sich weniger Stress. Dann sagen die, das geht ja nicht. Ich muss arbeiten und putzen und meinen Sohn zum Fußball fahren und dann habe ich noch einen Zoom-Call abends und dann ist alles weg. Das heißt, man guckt erstmal so anamnestisch genau hin, was ist denn bei diesem Menschen los? Punkt 1, also wie ist die Biografie, was macht er so? Und dann ist die Frage, was stresst ihn denn? Und dann ist es schon wieder was ganz anderes. Ne? Es gibt Leute, die können ohne Problem 12 Stunden arbeiten, gehen ins Bett und haben einen babyhaften Schlaf. Für die ist Work-Life-Balance kein Problem, das machen die intuitiv. Die stresst das aber zum Beispiel, wenn sie nach Hause kommen, haben ein Thema in der Partnerschaft, haben da vielleicht einen nicht ausgetragenen Konflikt, ne, der jetzt nicht viel Zeit braucht, aber der einfach schwelt und das stresst die dann zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir gucken dann genau, wie ist dein Leben und wo sind deine Stressoren, deine individuellen Stressoren? Ist es die viele Arbeit? Ist es die Partnerschaft? Ist es einfach, dass du in der Arbeit, die ist vom Ausmaß okay, aber in deiner Arbeit unglücklich bist vielleicht? Also hast eine blöde Arbeitssituation, hast eine schwierige Partnerschaft, hast eine blöde Wohnsituation. Die letzten 2 Jahre waren die Menschen total gestresst vom Thema Corona. Zum einen von der Angst, erkranke ich, wie erkranke ich? Dann auch von der wirtschaftlichen Angst, die jetzt ja weitergeht, ne, durch Energiekrise und Ukraine-Konflikt. Und dann wird erstmal geschaut, was sind denn deine Stressoren? Und dann ist es manchmal so, dass man das ganz, ganz einfach durch Verhaltensänderungen beeinflussen kann. Work-Life-Balance beachten und so weiter und so fort. Doch manchmal muss man auch ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, wieso fällt es dir denn so schwer, mit deiner Partnerin in eine Klärung zu gehen? Zum Beispiel, ne? Wieso fällt es dir denn so schwer, auf der Arbeit einen Schlussstrich zu ziehen? Du bist eine qualifizierte Fachkraft, du würdest doch überall einen Job finden. Ne? Wieso kommen diese Existenzängste, diese wirtschaftlichen Ängste? Wieso kommt das jetzt? Wieso fühlst du dich nicht gut angebunden und gut versorgt? Wenn man das dann aufgeklärt hat, entdeckt hat, und dann kann man an diesen Sachen arbeiten. Und man nennt das in, wir nennen das, dann wird das integriert. Das heißt, du wirst dann, die Ängste werden weniger, du wirst beziehungskompetenter, ne? Du wirst achtsamer mit dir selbst, du nimmst erstmal nochmal wahr, was dich eigentlich stört, und kannst dann natürlich auch Selbstverhaltensänderungen herbeiführen. Und dann sinkt sich das Stresslevel quasi automatisch. Auch wenn du weiterhin viel arbeitest, aber wenn du keine Angst mehr haben musst, davor nach Hause zu kommen, dann ist das ja schön. Dann machst du deine Arbeit, hast was geschafft und hast es zu Hause schön, und dann ist dein Leben noch mal rund.
Auch hier wieder ganz deutlich zu sehen, die Verbindung von Körper und Geist, ne, von Psyche, sage ich mal, und dem Leib. Ganz spannend. Und auch hier sind viele Menschen immer noch nicht auf den Trichter gekommen, dass es bei einer Betrachtung von gewissen Symptomen immer darum geht, beides in Betracht zu ziehen, halt, was du
Genau.
jetzt auch erklärt hast, ne? Also oftmals ist dann die Lösung des körperlichen Problems oder oftmals oder manchmal oder begleitend auch psychologischer Natur, ne? Und jetzt haben wir die Psyche und den Geist abgehandelt, beziehungsweise angesprochen, abgehandelt, ne? Da können wir ja stundenlang drüber reden.
Ja, Tage.
Ich sehe da jetzt hinter dir, sehe ich ein paar, sind das Aromaöle oder was du da hast? Erklär das mal bitte an der Wand da
Genau.
hinten.
Also, was man, weiß nicht, ob ich jetzt so rübergehen kann, dass man mich da noch
Ja,
hört, so ein
ja,
bisschen
ja.
so, ne?
Hey.
Also, man sieht vor allem diese sieben Farbtafeln. Ich werde dir mit Sicherheit Leute geben, die sich mit dem Thema Energiearbeit und Chakren beschäftigen, ne? Es gibt ja im Körper die sieben Hauptchakren, die sieben Hauptenergiezentren.
Kannst du die mal gerade nennen für die Zuhörer, die das vielleicht noch nicht gehört haben?
Ja, also man fängt
Ja.
meistens unten an. Man kann sich das vorstellen, praktisch an der Unterseite des Körpers, also praktisch nach unten rausgehend, haben wir das Wurzelchakra. Das ist die Basis. Nur durch das können wir Energie reinziehen. Dann, so circa zwei Querfinger unter dem Bauchnabel, sitzt das sogenannte Sakralchakra. Da, wo der Magen sitzt, kennt man auch aus dem Kampfsport vielleicht, ist der Solarplexus, weil wenn es da einen Tritt reingibt oder einen Schlag, dann bleibt einem erstmal die Luft weg. Wo das Herz ist, das Herzchakra, am Hals das Hals- oder Kehlechakra, auf der Stirn das dritte Auge und dann oben auf dem Kopf das Kronechakra, was praktisch die Anbindung macht nochmal ans Göttliche. Und das sind die sieben Hauptchakren, das sind die wichtigsten. Jedes Organ hat ein Chakra, jedes Gelenk hat Energiewirbel oder Chakren, aber wenn diese sieben Chakren im Einklang sind, tut dir das sehr, sehr gut. Und du kannst dir das vorstellen, dass diese sieben Chakren im Körper sitzen, also von vorne nach hinten so, und praktisch in der Mitte des Körpers, ähnlich der Wirbelsäule, gibt es dann praktisch den sogenannten Prana-Kanal, wo dann die Energie auch zwischen den einzelnen Chakren nochmal fließen kann. Und die Verknüpfung zu diesen Flaschen da hinten ist, also wer sich mit Chakren auskennt, der weiß, dass das nicht die Chakrenflaschenfarben sind, weil zum Beispiel Orange fehlt oder auch. Also Orange, ne, wäre jetzt die Farbe des Sakralchakras, das fehlt da hinten dabei, sondern das sind die sogenannten Aktivierungsfarben der Chakren. Also wenn man sich mit Energiearbeit und Chakrenarbeit beschäftigt, schaut man, sind die Chakren alle energetisch im Gleichgewicht, dann ist das tendenziell gut für uns, oder sind sie es nicht, dann kann man die Chakren reinigen, die Chakren andrehen, energetisieren, und dann helfen zum Beispiel die Aktivierungsfarben und diese Aromaöle, die da unten drunter stehen auf den Regalen, würden das halt eben unterstützen. Und so ein Klassiker ist halt, man denkt ja beim Herz immer an die Liebe und an Rosa. Das Herz ist zum Beispiel grün, aber die Aktivierungsfarbe des Herzchakras wäre rosa. Das merkt man ja auch, ne? Also wenn Menschen so mit rosa in Kontakt kommen und das nicht ablehnen, viele lehnen das ja ab, weil die merken dann, das stimmt mich so sanftmütig und da bin ich so ein bisschen eingehüllt und das hat so was Weiches, Tragendes und das macht dann ganz viel mit dem Herzen. Und das Wurzelchakra wird zum Beispiel aktiviert durch die Farbe Weiß. Jetzt nur so als Beispiel.
Das ist jetzt interessant. Also da kann ich auch noch mal von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich war oder bin jemand, der schon als Kind, also ich gehe jetzt eher so über die psychologische Schiene dahin, ne? Also durch Traumata ist, beziehungsweise ja, hat sich bei mir das Urvertrauen nie wirklich entwickeln können. Und das bringt man ja auch mit, also diese Erdung, dieses Urvertrauen, ne, das wird ja oftmals auch mit dem Wurzelchakra so
genau,
assoziiert.
Genau, das ist die Aufgabe des Wurzelchakras, wenn das gut angebunden ist, dann haut uns quasi nichts um, ne?
Genau. Und das war bei mir immer ganz verkrampft. Also ich merke das. Ich habe immer gedacht, ich habe irgendwelche Probleme mit der Beckenbodenmuskulatur, weil ich bin ja auch jemand, ich komme aus dem physischen Bereich, wie man sieht, ne, sehr körperlich orientiert und habe dann natürlich auch meine Problematiken darauf beschränken wollen, um mir das einfach, beziehungsweise um mir das erklären zu können, wo sind denn jetzt hier meine Probleme? Ne? Ich war schon immer total verkrampft, verspannt in der Beckenbodenmuskulatur, der Schließmuskel. Ne, lauter so Sachen, also wo ich gemerkt habe, da ist irgendwie ein riesen
Da arbeitet was irgendwie,
da,
ne?
Ja.
Oder es arbeitet nichts, je nachdem, wie man es sieht.
Genau, genau. Und das hat sich dann auch wirklich durchgezogen vom Wurzelchakra, wie du das eben schon genannt hast, von der Basis hoch entlang der ganzen Wirbelsäule. Also ich war immer jemand, der mit starken Verspannungen zu kämpfen hatte, mit Blockaden. Ne? Und ich war dann wöchentlich 2-3 Mal sogar, seit ich 16, 17 bin, immer bei einem Physiotherapeuten. Der hat mich dann manuell behandelt. Ne? Aber die Problematik, die war ja nicht gelöst. Der hat ja dann die Schmerzen oder die Blockaden gelöst. Aber das hat noch keine 2 Stunden gedauert nach der Behandlung. Und dann war das wieder genau da, wo es vorher war. Also unerträgliches Leiden, nenne ich das jetzt mal, auf physischer Art. Und ich habe mir nicht erklären können, wo denn das Problem herkommt. Ich bin von Physio zu Physio gehopst, ne, bin dann mal bei einem Chiropraktiker gegangen, weil die haben ja immer noch nicht das Problem gefunden.
Genau, genau.
Und als ich dann das ist jetzt schon länger her, mit 26 hat das angefangen, wo ich dann wirklich angefangen habe, auch mal über den Tellerrand zu blicken und mich auch geöffnet habe für das Spirituelle, auch für, also ich habe damals den Zugang zur, ich nenne das jetzt mal Spiritualität, also einfach so die Scheuklappen abgelegt, das ging bei mir übers Yoga tatsächlich. Ne?
Ah, ja.
Ich habe angefangen, Yoga zu praktizieren bei der lieben Sina hier in Saarbrücken in der Yogerei. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ja.
Ein ganz, ganz, ganz lieber Herzensmensch. Und die hat es geschafft, mich dafür zu sensibilisieren.
Toll.
Und ich habe das auch direkt gespürt. Also mein Unterbewusstsein, das hat direkt resoniert. Ne? Das hat gesagt, so, und hier bleibst du jetzt erstmal und machst das so lange und so oft du kannst, denn genau das brauche ich.
Genau, das brauchst du, das ist heilsam für dich.
Genau.
Ne? Das hast du gespürt.
Genau, genau. Ja. Das hat, also das war wie ein Ruf, ne, dem ich gefolgt bin. Und da ging das dann los. Als ich gemerkt habe, das erste Mal in der Yoga-Praxis nach 1-2 Sessions, diesen Zustand der Entspannung, ne, und auch dieses Gefühl der Erdung zum ersten Mal gefühlt zu haben. Damals war von einer Wurzelchakra-Öffnung noch nicht die Rede, ne? Aber ich habe gespürt, dass auf einmal diese Spannung weniger wird. Ne? Mhm. Und das war schon, also wenn das vorher eine 10 war, war das vielleicht nur eine 8,5 danach, aber das war für mich schon ein riesen Benefit.
15%, das ist ja schon viel, genau, ne, als Therapiefortschritt.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Und dann war das ein Prozess, der ging dann wirklich über 1,5 Jahre, auch tägliche Praxis. Da habe ich angefangen zu meditieren, bin in den Wald spazieren gegangen, lauter so Sachen, denen man nachsagt, das tut der Erdung gut. Ne? Und
ja, richtig.
Das schafft nochmal Verbindung zur Natur oder zu den Basics, sage ich mal. Ne? Und eines Tages bin ich spazieren gegangen. Und da habe ich, das würde ich heute als Wurzelchakra-Öffnung bezeichnen. Ich habe da auch mit meiner Yoga-Lehrerin damals drüber geredet und mit mehreren Freunden, die da auch Zugang hatten, die haben mir das auch bestätigt. Und zwar hat sich das plötzlich angefühlt, als wenn sich da ein Knoten gelöst hat.
Genau so fühlt sich das an, ja.
Ich habe einen Energiefluss gespürt von oben nach unten. Und ich wollte nicht mehr aufhören zu laufen. Das war wie im Film Forrest Gump. Ne? Ich bin 2,5 Stunden nur gelaufen und wollte gar nicht mehr aufhören. Weil mit jedem Schritt habe ich gemerkt, wie sich mein ganzer, wie soll ich sagen, mein energetischer Zustand, der hat sich gesetzt.
Richtig, ne? Genau.
Es hat auf einmal hat Energie angefangen zu fließen. Und das war die erste Chakraöffnung, sage ich mal, also ne, von der Chakraöffnung. Ich bin da kein Fachmann. Ne? Ich erzähle das nur so, wie sich das für mich angefühlt
hat. Also du hättest es damals nicht so genannt. Ne? Du hast diesen Energiefluss gespürt und einfach gespürt.
Genau.
Das war jetzt super.
Genau, und das war unfassbar. Also das habe ich vorher noch nie gespürt. Ne? Das ging dann auch weiter. Dann hatte ich ein halbes, dreiviertel Jahr später so das Gleiche hier im Herzbereich, ne, wo ich davon ausgegangen bin oder davon ausgehe, dass das auch eine Herzchakraöffnung gewesen sein muss. Und mit den zwei hat es angefangen. Und da waren schon mal zwei von den Chakren irgendwie einigermaßen noch mal ein bisschen in Balance. Ne? Und wir haben da letztens drüber geredet. Und zwar ging bei mir im letzten halben Jahr noch mal richtig was voran mit dem Sakralchakra, ne, hast du es eben genannt. Und hier oben drüber am Solarplexus, wie nennt man das nochmal?
Das ist das Solarplexus-Chakra, das heißt
okay,
du.
Genau.
Heißt du.
Genau. Und da hat sich bei mir nochmal ganz viel gelöst und seitdem habe ich das Gefühl, mich bekommt nichts mehr aus meiner Mitte.
Genau.
Und das ist ein unbeschreiblicher Zustand. Ich bin so im Vertrauen angekommen. Da habe ich jahrelang gar nicht gewusst oder mein Leben lang nicht gewusst, dass es so ein Gefühl von Anschluss und Vertrauen überhaupt gibt.
Ne? Genau.
Und das war bahnbrechend. Dementsprechend ist die Arbeit, die du da machst, auch wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und das sind Sachen, die können Problematiken lösen, die aus der frühen Kindheit. Also ich komme aus der Psychotherapie, deswegen nenne ich das Wort Trauma sehr oft und auch sehr gerne, weil ich finde, das hat auch seinen Platz verdient. Das ist ja immer eine Ansichtssache, beziehungsweise kenne ich auch Leute, die das gar nicht so darauf beschränken, dass die sagen, irgendwie das Trauma ist jetzt das Problem. Ne? In meiner Welt, in meiner Wahrnehmung komme ich damit gut zurecht. Das macht mir das Ganze sehr plausibel für die Begrifflichkeit einfach. Und ich merke halt, je mehr Traumata ich jetzt in meiner Traumatherapie in den letzten 2,5 Jahren gelöst habe, desto mehr ist meine ganze Energie nochmal ins Gleichgewicht gekommen.
Genau, und im Fluss vor allem. Ne?
Genau, es fließt. Genau. Was ist da so deine Erfahrung mit dem Thema Traumata? Es wird ja heute... Auf der einen Seite wird immer noch zu wenig darüber geredet. Auf der anderen Seite wird der Begriff auch manchmal ein bisschen, wie sagt man?
Inflationär man benutzt.
Ne, ja, vielleicht. Genau. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Wie ist da so deine Einstellung?
Ich würde noch eine kurze Sache nochmal sagen zu den drei Chakren, zu den unteren.
Ja, gerne.
Das, was du erlebt hast, also das Wurzelchakra, das Sakralchakra und der Solarplexus. Arbeiten, das Herzchakra ja auch. Also alle Chakren arbeiten ja immer. Also wenn man diese unteren drei Chakren betrachtet und wenn die sich öffnen, wenn dort die Energie fließt, dann nennt man das, also so kenne ich das aus meiner spirituellen Lehre und Ausbildung, dass der sogenannte Glückskanal aufgeht. Und es ist so, wenn man sich energetisch beschäftigt, kann man sich oder sollte man sich auch mit den inneren Anteilen beschäftigen. Wir machen das mit 8 inneren Anteilen, aber 3 sehr wichtige innere Anteile sind das innere Kind, die innere Frau oder der innere Mann. Und die stehen im direkten Zusammenhang mit diesen unteren 3 Chakren. Ne? Das Wurzelchakra, dieses Erdende, da ist die Farbe, ist ein dunkles Rot, dieses Versorgende, Angebundensein, mütterlich genährt sein, direkte Assoziation zur inneren Frau. Dann kommt das Sakralchakra, das auch Sexualchakra genannt wird. Ne, da gibt es dann, das ist ja nicht das Hara-Zentrum, aber das ist relativ nah dran am Hara-Zentrum. Und das mehr mit Aktivität ne, vorangehen zu tun hat, sehr mit dem inneren Mann assoziiert sein kann. Und dann das wunderbar quietschgelbe Solarplexus-Chakra, da ist das Bauchgefühl, da ist die Spontanität, da ist die Intention. Ne? Man merkt ja auch sofort, das tut mir gut, das tut mir nicht gut im Bauchgehirn. Und das ist halt mit dem inneren Kind assoziiert. Und dann ist praktisch diese innere Familie geheilt. Und entweder heile ich die inneren Anteile, das kann die Chakren öffnen, oder ich öffne die Chakren, das heilt die inneren Anteile. Und wenn diese drei Anteile, diese drei Basischakren, sage ich jetzt einfach mal, wenn die schon mal frei sind, dann kann die Energie praktisch so richtig von unten nach oben durchschießen. Das kann dann manchmal am Anfang ein bisschen überfordernd sein, ne? Und dann ist schon ganz viel geschafft. Und das ist das, was du erlebt hast. Und das kann man aber therapeutisch angehen und forcieren, wenn man sagt, boah, ich fühle mich gar nicht angebunden, boah, ich habe so schlimme Dinge erlebt, ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben überhaupt noch bewältigen soll. Und dann kann das eine Möglichkeit sein oder ein Baustein sein in der Therapie, um den Menschen nochmal in seine Mitte oder in die Energie zu bringen. Und jetzt aber der Sprung zum Trauma, ne? Also Traumatherapie ist mir auch ein ganz besonderes Anliegen. Und es ist genau wie du sagst, ne? Also ganz, ganz häufig werden Traumata tabuisiert, weil Trauma bedeutet im therapeutischen Kontext zuerst einmal, ich als betroffene Person erlebe totale Preisgabe, komme in eine Situation, in der ich nicht erfolgreich kämpfen kann, weil der Gegner überstark ist, in der ich nicht fliehen kann, weil das in dem Moment auch nicht geht, und praktisch in eine Schockstarre verfallen kann. Ich bin im sogenannten Freeze und erlebe zusätzlich dazu eine totale Preisgabe. Das bedeutet echte oder erlebte Lebensgefahr, zum Beispiel bei einem gewalttätigen Übergriff. Ich kann nicht fliehen, ich kann nicht kämpfen, habe das Messer an der Kehle und denke wirklich, okay, das war's. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel und das gibt es in vielen Facetten. Es gibt den sexuellen Missbrauch, ne, der traumatisierend sein kann, Kriegstraumata, Naturkatastrophen. Also all das kann diese Situationen bieten. Und das ist dann die potenziell traumatisierende Erfahrung, also wo ich wirklich so ausgeliefert bin, dass nichts mehr geht. Und dann gibt es Menschen, die sehr resilient sind, die dann daraus keine Traumafolgesymptome entwickeln, also keine PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Und es kann aber auch passieren, dass die Menschen das entwickeln. Und dann, wenn eine posttraumatische Belastungsstörung praktisch auftritt, dann kann das heftigste Symptome haben. Das kann sein, dass die Menschen dissoziieren, wenn ein Trigger kommt zum Beispiel. Das heißt, es kommt eine triggernde Situation, ne? Also irgendjemand fuchtelt jetzt mit einem Messer rum, auch wenn es jetzt nur in der Küche ist, weil der die Tomaten schneiden will. Das erinnert mich, ich bekomme einen Flashback, erlebe das wieder, diese Situation, in der ich die Gewalt erfahren habe. Und plötzlich sprechen mich alle und sagen, sag mal, was ist denn mit dir? Weil ich plötzlich wie in so einer Starre war, weil sich plötzlich mein Denken und Gefühlserleben so vom Körper wie so abgespalten hat, um mich zu schützen. Damit das nicht zu viel wird, gehe ich dann praktisch, ne, in so eine, also Dissoziation, ich gehe aus der Situation raus. Und das ist das, wenn wir von wirklichem Trauma sprechen. Um jetzt den Menschen gerecht zu werden, die wirklich traumatisiert sind und solche schlimmen Sachen erlebt haben, muss man diesen Begriff dann ein bisschen schützen. Und es gibt aber trotz allem Menschen, die ganz viel anderen Scheiß im Leben erlebt haben, der selbstverständlich auch prägt und unter dem die auch heute noch leiden. Sage ich jetzt mal so, ne? Zum Beispiel als Kind nicht ausreichend gesehen worden zu sein, als Kind nicht ausreichend versorgt worden zu sein, abgewertet worden zu sein über Jahre hinweg. Ne? Also wenn immer jemand zu mir sagt, ich bin doof, dann kann das mein ganzes Leben negativ beeinflussen, weil mein Selbstwertgefühl dann ziemlich am Ende ist. Es ist aber kein Trauma im klassischen Sinne. Es tut sehr weh, es ist sehr schlimm und es ist kein Trauma. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich dieser Themen annimmt. Und wie du das ja bei dir auch sagst, ne? Also die Traumatherapie hat dich ja wirklich weitergebracht. Und wenn man sich der Themen, die man hat, seien sie jetzt in der Traumagenese oder in einer Nicht-Traumagenese, und nimmt das ernst und hat nicht die Scheu, sich Hilfe zu holen, wenn man Angst hat, es sagt einer, ich bin dann verrückt oder ich bin schwach oder nicht leistungsfähig, weil ich mit therapeutische Hilfe suche, ich das angehe, mir helfen lasse und wirklich hingucke und da auch Verantwortung übernehme, wie kann ich heute damit umgehen? Und da können da auch Potenziale frei werden, die man sich nie hätte träumen lassen, oder werden Kräfte frei oder da entwickelt sich eine Selbstwirksamkeit, die man sich vielleicht 2 Jahre vorher niemals zugestanden hätte. Und PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung, kann auch einhergehen mit depressiven Symptomen. Das ist ganz, ganz häufig. Und es kann sogar zu Somatisierungsstörungen kommen. Ne? Also diese Menschen können dann auch chronische Schmerzsymptome haben. Ne? Ich hatte mal einen Fall mit einer jungen Frau, die hatte immer Nackenschmerzen, weil die hatte einen Autounfall erlebt. Und bei ihr war abgespeichert, das Auto war verunglückt. Und sie hatte halt Angst, also sie war Beifahrerin, ihr Freund ist gefahren. Und sie hatte Angst, sich umzudrehen, ne, auf den Fahrersitz zu gucken, weil es war jetzt die Frage, was ist jetzt? Ne, wir hatten jetzt einen schweren Autounfall, ich bin bei Bewusstsein und wenn ich jetzt nach links gucke, also was sieht mich da? Er war da nicht schwer verletzt, es war nicht schlimm, ne, aber trotzdem war ja diese Angst einfach da, er könnte jetzt verstorben sein oder ne, schwerst verletzt sein. Und als wir das dann bearbeitet haben, Traumatherapie kann mitunter sehr, sehr lange sein. Ne? Wir haben dann erst ganz, ganz viel stabilisiert, ne? Ganz, ganz viel Ressourcenarbeit gemacht und dann erst ganz am Schluss die Traumareintegration gemacht. Und dann war aber die Schmerzsymptomatik auch weg. Ne? Auch das war da so im Zellgedächtnis, im Körpergedächtnis abgespeichert. Das ist auch das, was die Körperpsychotherapie sagt, ne? Dass das, was wir psychisch erleben, sich im Zellgedächtnis sehr, sehr gut abspeichern kann. Das weiß jeder, der körperliche Symptome einmal erlebt hat und sich damit ein bisschen beschäftigt, dass da auch Traumata den Körper praktisch wie erstarren lassen können. Nicht nur in der Dissoziationsepisode, sondern auch dauerhaft chronisch über längere Zeit.
Jetzt hätte ich mal eine Frage. Und zwar, wie sieht es aus? Also du hast hier jetzt den Begriff des Traumas ganz klar festgemacht. Ne? Mhm. Also dass du gesagt hast, gewisse Erlebnisse, die mit Lebensgefahr einhergehen. Ne?
Genau, oder diese Preisgabe, ne? Genau.
Genau. Wie ist das bei hochsensiblen Menschen? Reichen da auch Situationen wie, ich sag mal im Elternhaus, ne? Dass sie Zeuge werden von lauten Konflikten oder dass ihnen wirklich gesagt wird, du bist so wie du bist, bist du nicht richtig. Ne? Mhm. Kann das dann bei Menschen, du hast jetzt eben gesagt, die nicht so resilient sind, beziehungsweise die einen gewissen Grad an Resilienz nicht oder noch nicht besitzen, ich sage mal Kleinkinder, ist das Thema Resilienz hier noch ein bisschen ausbaufähig.
Darf noch kommen, genau.
Genau. Wie ist das da? Also reicht das dann auch, dass solche Prägungen, wie du es eben genannt hast, negative Prägungen, dass die dann auch, sag ich mal, zu einem Trauma führen? Oder würdest du das schon ganz klar trennen voneinander?
Also ich würde das zum einen schon trennen. Zum anderen ist es aber so, die Person erlebt ja in dem Moment die totale Preisgabe. Also die Person erlebt, ich kann jetzt nichts machen. Ich kann weder Fight Ohnmacht. Noch Flight. Mhm. Ich bin die Ohnmacht, das ist der richtige Begriff. Mhm. Und da ist ja schon ein gewisses subjektives Spiel, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn dich jetzt jemand, ne, du machst Kampfsport, bist sehr stark, wenn dich jetzt jemand körperlich bedrohen würde, würdest du dich vielleicht weniger schnell ausgeliefert fühlen als jemand, der einfach ein bisschen schmaler ist als du, ein bisschen introvertierter ist als du, ein bisschen unsicherer ist als du. Also das heißt, ihr könntet dieselbe Situation erleben. Ihr lebt beide dieselbe Situation. Du könntest dich ohne Probleme aus dieser Situation befreien und sagen, also Junge, so nett. Während die andere Person da wirklich in eine extrem gefährliche Situation kommt. Also das ist schon subjektiv. Also dieselbe Situation kann für dich easy peasy sein, für die andere Situation potenziell lebensgefährlich, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn dann natürlich Menschen, wie du es gerade angesprochen hast, hochsensibel sind, also sehr, sehr, sehr empfindsam sind und die erleben dann zum Beispiel im Elternhaus Gewalt, auch wenn sie in Anführungsstrichen, ich mache extra Anführungsstriche, nur verbal ist, weil auch verbale Gewalt ist reale Gewalt, kann auch das natürlich die totale Ohnmachtserfahrung auslösen und Traumafolgen haben, ja.
Okay.
Ja.
Fand ich jetzt nur interessant, weil ich mich damit quasi auch identifiziere, ne? Also schon als Kind hochsensibel schon immer war. Und bei mir, also ich war jetzt kein Opfer von einer physischen Gewalt, ne, jetzt im Elternhaus oder so. Mhm. Aber andere Sachen haben offensichtlich auch ausgereicht, um diese Sachen auszulösen. Oder diesen Freeze- oder Fight-or-Flight-Modus quasi zu aktivieren und dann auch lange nicht mehr zu deaktivieren.
Ne? Richtig, richtig.
Ich habe das bei mir auch dann mit diesem zentralen Nervensystem, ne? Sympathikus, Parasympathikus. Genau. Das war bei mir jetzt die letzten Jahre ein Riesenthema.
Ja.
Da bin ich drauf gestoßen, auch in meiner Recherche, und habe mir so gedacht, okay, irgendwie trifft das ganz schön zu. Auch diese inneren Spannungszustände, die ich immer hatte mit meinen Verspannungen und den Blockaden. Ne? Mhm. Und so, wie gesagt, physisch orientiert, also begreifbar, habe ich mir das dann immer so erklärt, ich bin quasi permanent im Fight-or-Flight-Modus gefangen gewesen.
Genau.
Ne? Und ich dachte immer bei mir, das ist halt aufgrund, weil ich immer schon ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr impulsiver, sehr, sehr hitzköpfiger Mensch oder Junge war, ne? Sehr aktiv auch immer. Also früher, ich war so ein typischer ADHS-Kandidat, ne, kann man sagen.
Mhm.
Und oder wurde mir dann auch, wurde mir immer wieder gesagt. Und später dann auch durch den Stimulantienmissbrauch dachte ich tatsächlich, das war ein selbstverschuldetes Leid, das ich mir da irgendwie auferlegt habe, ne? Dass ich irgendwann mir mein zentrales Nervensystem so frittiert habe, so habe ich mir das halt erklärt oder versucht zu erklären, dass ich das nicht mehr schaffe, mich runter zu regulieren. Mhm. Und dann so Sachen wie Yoga oder Meditation halt das erste Mal nochmal fühlbar irgendwie den Parasympathikus noch mal
aktiviert hat.
So aktiviert richtig, haben, ne? Genau. Ich habe da immer noch Probleme, dass ich relativ schnell in den Sympathikus falle, nenne ich es jetzt mal, oder beziehungsweise hauptsächlich mich darin bewege, ist halt auch aufgrund, ich sag mal, die heutige westliche Kultur, ne, die ist halt auch sehr Sympathikus geprägt.
Ne? Sehr Sympathikus-lastig, ne? Du brauchst den da auch sehr aktiv, um da bestehen zu können. Ne?
Richtig, genau. Naja. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man halt auch sich da auch bewusst Auszeiten irgendwie einbauen, ne? Oder Regulationsmechanismen für sich entdecken, die dir oder die jemandem dabei helfen, sich dann nochmal runter zu regulieren.
Richtig.
Ne? Und jetzt da den Bogen zu spannen, also das ist noch gar nicht so lange her, bis ich an dem Punkt war, wo ich mir selber nicht mehr die Schuld dafür gegeben habe, warum ich denn permanent im Fight-or-Flight-Modus bin, so nach dem Motto, dann stress dich doch mal nicht so viel und dann hättest du das mal nicht gemacht oder dann hättest du das mal besser nicht gemacht, dann würde es dir jetzt besser gehen.
Genau.
So nach dem Motto, bis ich halt mal dahinter gestiegen bin, dass das halt auch aus der frühkindlichen Zeit, also schon quasi permanent bei mir ein Thema war, mit diesem Fight-or-Flight, permanent Hochstress.
Ja. Genau.
Und dann auch, dass die Chakren bei mir einfach nicht im Flow waren.
Genau.
Und da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, wo ich mir das mittlerweile gut erklären kann, warum ich denn auch diese Problematik im Darmbereich entwickelt habe.
Solarplexus-Chakra. Genau.
Richtig,
ja.
Genau.
Ja.
Das hängt alles mal wieder durch Zufall
alles
zusammen.
Zufälle.
Ja. Alles Zufälle, genau.
Alles Zufälle.
Es hängt alles mit allem zusammen.
Ja.
Ja. Und bestes Beispiel, wie gesagt, ist mein eigener Genesungsprozess, auf dem ich mich immer noch befinde. Ne? Also das ist auch ein lebenslanger Prozess. Ne? Aber diese Verbindungen, diese Zusammenhänge zu erkennen und vor allem zu akzeptieren. Ne? Denn ich bin gerne jemand gewesen, der sehr viel schon gewusst hat, der sich aber auch richtig gut immer was vormachen konnte selbst.
Ne? Das ist natürlich am allereinfachsten und am allerbesten. Ne?
Ja, und das wird halt mit fortschreitendem Wissen und mit fortschreitender Stärkung der Intuition immer schwieriger.
Richtig.
Denn ich nenne das, also es ist bei mir mittlerweile ein Fluch und Segen mit meiner Problematik, nenne ich es jetzt mal. Ich will es gar nicht Krankheit nennen, denn mein Bauch.
Oder Thematik, ne? Einfach.
Thematik, genau.
Genau, die Thematik, die Bauchthematik.
Ja, das ist noch besser. Ja, genau. Das ist noch schöner, ja. Wohlwollender formuliert. Denn mein Bauch, der erinnert mich ganz schnell daran, wenn ich wieder darin verfalle, mich selbst zu bescheißen.
Genau.
Und manchmal macht das keinen Spaß, denn manchmal will man auch einfach mal die Fünfe gerade lassen.
Richtig.
Und seinen Bedürfnissen oder seinen Trieben nachgeben oder nachgehen. Und mittlerweile ist aber meine Intuition oder beziehungsweise die Verbindung zu meiner Intuition so stark, dass es mir teilweise unmöglich gemacht wird. Gerade jetzt ein kleines Beispiel bei mir aus dem privaten Leben auch. mit wem ich mich umgebe, wessen Energie ich auf mich wirken lasse oder beziehungsweise wen ich an mich heranlasse.
Genau.
Auch auf körperlicher Ebene.
Ja.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass mein Geist oder auch mein Trieb was anderes will als meine Intuition. Und
richtig.
Vor ein paar Jahren konnte ich das noch ausblenden und hier gib ihm. Ne? Aber heute geht das nicht mehr. Da entwickle ich auf einmal Symptomatiken, Julian, das macht keinen Spaß mehr.
Richtig. Ne?
Und dann kann ich mich nicht mehr einfach auf jemand einlassen, wenn da ein Hauch von Zweifel besteht, beziehungsweise wenn die Vibes nicht matchen, keine Chance.
Das heißt, du hast vielleicht auch durch deine Bauchthematik, Darmthematik vielleicht auch eher, also wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Form des Bauchgefühls entwickelt.
Ja.
Ne? Und zwar, also was dich, wie du sagst, was du gar nicht übermerken kannst,
richtig.
Und da kann das Fluch und Segen zugleich sein. Ich benutze gerne den Begriff, wenn ich Menschen psychotherapeutisch, gestalttherapeutisch begleite, dann hat man einfach schon vieles, vieles bearbeitet. Und dann sagen sie immer, es geht mir zwar schon besser, aber irgendwie die Themen, es gibt ja Themen, die hat man immer, sag ich, ja. Sag immer, es wird oft nicht einfacher, sondern wahrer.
Genau.
Ja. Du wirst dann achtsamer, du merkst dann mehr und dann, dann musst du dann dich neu entscheiden. Will ich die Leute jetzt noch haben? Will ich den Job noch haben? Und du musst dann immer weiter entscheiden, bis dein Leben dir nochmal entspricht.
Richtig. Der Rattenschwanz wird halt größer. Ne?
Länger so.
Genau. Ja. Und dieses vor sich hin plätschern beziehungsweise Verdrängungsmechanismen, die ziehen halt irgendwann einfach nicht mehr. Weil die Symptomatik, bei mir ist das so, die Symptomatik verstärkt sich so lang, so schlimm, ne, bis ich das, wie soll ich sagen, das Handtuch schmeiße und dem Ganzen nachgebe, beziehungsweise dem Ganzen nachgehe, okay, wo liegt denn jetzt hier das Problem? Wo bescheiße ich mich vermutlich nochmal gerade selbst oder wo mache ich was gegen meine Intuition?
Mhm.
Und das, wie soll ich sagen, das Anstrengende daran ist halt, wie du auch schon gesagt hast, das zieht Konsequenzen nach sich. Man muss oder man darf aus der Komfortzone raus. Nur dann lösen sich gewisse Problematiken dann auch auf. Und da haben halt viele Leute keine Lust. Ich merke das bei mir im Coaching zum Beispiel.
Mhm.
Das ist auch, Leute wenden sich an mich, die übergewichtig sind. Die sind
zum Beispiel,
ja nicht.
Genau.
Oder eine Essstörung haben. Die haben ja nicht aus Mutwillen eine Essstörung entwickelt oder aus lauter Langeweile. Da ist ja oftmals mehr dahinter. Ne?
Und da ist oftmals viel, viel mehr dahinter, vor allem bei solchen Themen, ne? Bei
Körperschema-Geschichten.
Ja, ja.
Richtig. Und um Gottes Willen, ich maß mir da nicht an, irgendwie therapeutische Arbeit zu leisten. Aber aufgrund dessen, dass ich schon mit vielen Leuten gearbeitet habe und auch selber schon viel an mir arbeiten durfte, habe ich da ein ganz gutes Händchen für. Und es gibt oder es gab auch immer wieder Klienten, bei denen wir die Problematik zusammen erörtert haben. Bei manchen sage ich dann auch, ey, nimm dir begleitend doch, geh doch mal zur Therapie auch zu einem Profi, ne, der das Ganze dann begleitet, unser Coaching quasi. Und dann waren auch einige schon an dem Punkt, dass sie sich ihrer selbst oder ihres Problems bewusst waren. Aber ich durfte dann dabei zuschauen, wie die Flinte wirklich ins Korn geschmissen haben, weil ihnen der Rattenschwanz einfach zu lang war.
Ja. Ne?
Und die waren noch so im Loch gefangen,
dass
sie das, ich sag mal jetzt, ne, das Licht am Ende des Tunnels noch gar nicht sehen konnten.
Ja.
Weil die gedacht haben, jetzt hat er mir gesagt oder jetzt haben wir hier herausgefunden, wie scheiße es mir eigentlich wirklich geht. Ne?
Wie schlimm alles
und
ist, ja.
Jetzt muss ich. Ne? Ich sage immer, man darf das muss oder man sollte das muss gegen ein darf austauschen. Ne? Aber auf jeden Fall, jetzt muss ich auch noch das machen. Aber mir geht es doch jetzt schon so scheiße.
Ja.
Wo soll ich die Kraft herholen?
Genau.
Und da komme ich halt oftmals auch an. Da bin ich dann auch manchmal überfragt, beziehungsweise weiß ich dann auch nicht mehr, wie ich da noch Ressourcen schaffen kann für den oder diejenige.
Ja.
Also, wie wäre das bei dir? Weil du bist ja bestimmt auch oft in der Position, dass du Leuten erstmal aufzeigst, beziehungsweise dabei hilfst, gewisse Ursachen aufzudecken, ne,
genau.
oder Problematiken
genau.
aufzudecken. Wie ist da
genau.
so deine Vorgehensweise?
Also ich, ein kurzer Einschub, es ist so, also ich biete in meiner Praxis auch Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz an und habe eine 5-jährige Ausbildung zum Gestalttherapeuten und noch dann eine ausführliche Zusatzqualifikation der Traumatherapie, dass ich meine Patienten da möglichst gut auffangen kann. Das, was du beschreibst, das sind Situationen, da braucht sehr viel therapeutisches Fingerspitzengefühl. Es ist genau wie du sagst. Ich hatte gestern gerade noch den Fall mit einer jungen Frau. Da ist es gerade sehr, sehr viel. Und genau wie du beschreibst, es wird jetzt gerade erst mal bewusst, wie viel es eigentlich ist, wo es nicht so gut läuft bei ihr. So nenne ich das jetzt einfach mal, weil das ganz wohlwollend formuliert ist.
Ja.
Und das darf es ja auch sein. Es ist so, und auch wenn das Menschen, die denen es gerade schlecht geht, das vielleicht anders sehen, mich jetzt vielleicht verfluchen, aber es gibt immer irgendwo Ressourcen. Auch wenn sie uns nicht bewusst sind und auch wenn wir gerade in einer Situation sind, dass wir denken, wir haben keine und es geht uns richtig, richtig miserabel und wir sind am toten Punkt angekommen. Es gibt die Ressourcen. Und eine Möglichkeit wäre, da wirklich mal ein bisschen zu gucken, wohlwollend, wo sind die Ressourcen. Und dann gibt es einfach so verschiedene Sachen, die per se heilsam sind. Ne, die eine Sache, die in Therapie heilsam sein kann, ist, das klingt erst ein bisschen profan, die korrigierende Erfahrung. Und diese korrigierende Erfahrung ist, dass Menschen bei uns in der Therapie oder wenn du sie als Coach mal in den Blick nimmst oder deine Fittiche nimmst, so nenne ich das mal, vielleicht zum allerersten Mal erleben, guck mal, da ist jemand, der nimmt mich ernst und der unterstützt mich, der will mich begleiten, was sie vielleicht vorher noch nie erlebt haben in ihrer Biografie, weil sie immer nur eins auf den Deckel gekriegt haben und keiner da war, kein System da war, was er aufgefangen hat. Auch das kannst du dann zur Ressource machen. Ne, zu sagen, hör zu, den Weg musst du zwar alleine gehen, aber ich begleite dich sehr, sehr gerne. Und ich kann dir gerne die Hand reichen, wenn es besonders schwer ist. Das kann eine gute Ressource sein. Was auch sehr, sehr heilsam sein kann, ist ein Solidaritätserleben. Also, dass einfach mal jemand da ist, der meine Probleme, die ich habe, nicht kleinredet. Stell dich doch nicht so an. Ah, oh, ja, also welche, also andere geht schlimmer als dir. Ich weiß gar nicht, was du willst. Hier geht's doch so gut. Und ständig bin ich nur am Jo mache. Ne, so, wie das im Saarland halt gern so gemacht wird.
Ja, ja.
Und dass da jemand da ist und sagt, ich verstehe das. Oder wie du es jetzt machst, du bringst ja auch ganz viel von dir selbst ein, ne, aus deiner Biografie, ne. Oder ich mache das auch manchmal bei meinen Patienten, wenn das passt und sag, ich verstehe das, weil ich habe dasselbe erlebt. Das macht dann schon ganz viel. Ne? Dann hat er zwar immer noch sein Paket, aber dann wird das plötzlich ernst genommen und da ist jemand, der es wirklich verstehen kann. Oder auch wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man ja trotzdem viel verstehen, wenn man sehr empathisch ist. Ne?
Ja.
Also das sind zwei Sachen, die man eigentlich immer als Ressourcen verwenden kann, zusätzlich zu den Ressourcen, die es schon gibt. Und das Dritte ist, aber was auch heilsam ist für die Patienten, ist das Verstehen. Ne, also nicht nur immer dieses Aufdecken, das ist, ne, sondern relativ schnell auch mal so einen kleinen Erklärungsblock mit reinzubringen, das ist vielleicht formuliert, aber vielleicht auch mal den Fokus darauf lenken, zu sagen, ach, es ist ja klar, also wenn ich jetzt hier ihre Biografie sehe und ihr Erleben sehe, sie konnten ja gar nicht anders als. Es konnte ja gar nicht anders verstehen als. Also wenn ich das höre, ist ja ganz logisch, dass. Ne? Und dass dann nicht das verurteilt wird, dass die Menschen jetzt zum Beispiel eine Essstörung haben, ne? Oder ein Burnout haben, ne? Oder unsicher sind, was ihre Identität angeht. Das gibt es ja alles möglichen Sachen, sondern dass man sagt, ja, ist ja ganz klar. Also wenn sie das erleben, das ist ja logisch, dass das nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sein kann. Und was aber das Allerwichtigste ist, das ist ja so ein bisschen technisch, ne, therapeutischer Handwerkskoffer. Und das merke ich, und es klingt vielleicht ein bisschen kitschig für manche, aber ich stehe dazu. Ich glaube, es ist als Therapeut ganz wichtig, dass du zu deinen Patienten bedingungslos liebevoll bist. Und das ist eine Haltungsfrage. Das ist keine Technik, die du lernst,
ja.
Ne, sondern Es kommen Menschen zu uns, ob du jetzt Coach oder Therapeut bist oder ne, Trainer oder Kampfsportlehrer, egal, die sich uns anvertrauen. Also die uns ihr Vertrauen schenken, die Hilfe suchen, Hilfe brauchen in dem Moment. Und wenn da deine Grundhaltung ist, du darfst sein, Mensch, alles darf sein, was du bist und was du mitbringst und das nicht vorgespielt ist, weil es gibt Leute, die spielen das vor, das und das merken die Menschen sofort, sondern wenn das die Grundhaltung ist, die das trägt, dass der Mensch sein darf, dass du ihn ernst nimmst, dass du ihn annimmst und du ihn wirklich unterstützen möchtest, dann ist das sogar vielleicht die größte Ressource. Und dann kann eine wirkliche therapeutische Beziehung wachsen und entstehen. Und wenn die therapeutische Beziehung stabil ist, kann das ganz viel tragen durch ganz viele Lebenssituationen hinweg.
Wow. Also Julian, das hat mich richtig berührt, auch deine Haltung, ne, für deinem eigenen oder dein Ideal, was du jetzt auch gerade geschildert hast, die Ressourcen, die du nutzt. Du bist dir dessen so bewusst, ne, und du hast ganz klare Absichten, ganz gute Absichten, eine ganz heilsame Einstellung, finde ich ganz sehr schätzend, sehr lobenswert. Ne?
Das kommt das kommt wirklich von Herzen, ne? Und nur dann geht es also, auch. Nur dann geht's
das habe ich, hab ich gespürt.
Ist es
also das hat in mir jetzt auch ganz schön viel ausgelöst. Also ich musste gerade an mir halten, weil das ganz, ganz rührend war, deine Worte. Ne? Und wir haben jetzt mal so grob einfach mal ein paar Themenbereiche angesprochen. Und ich würde das auch gerne jetzt erstmal dabei belassen. Ich
Sehr
würde
gerne
den Zuhörern die Möglichkeit geben, dass ihr gerne mal in den Kommentaren uns zwei Fragen stellt oder auch gerne mal sagt, ey, wie sieht's mit dem Thema aus oder könntet ihr darüber mal quatschen? Denn ich habe hier mit dem Julian einen ganz angenehmen, ganz eloquenten Gesprächspartner, den ich sehr schätze.
Ja. Gleichfalls.
Und Dankeschön. Und ich würde gerne weitere Talks mit dir machen.
Sehr gerne.
Gerne in einem regelmäßigen Rahmen, dass man sagt, wie es bei uns zeitlich machbar ist.
Genau.
Denn es gibt so viele Themen, wo man auch wirklich ins Detail gehen kann, wo der Julian noch ganz viel zu erzählen hat, ne? Wo ich auch gerne mit großen Ohren zuhöre. Also ich mache das auch mit ein bisschen Eigennutzen hier hinten dran. Ne?
Das ist okay.
Denn ich kann von dir noch ganz viel lernen und du erweiterst mit jedem Gespräch, was wir haben, meinen Horizont.
Du meinen und auch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und also gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns auch gerne auf Instagram kontaktieren, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr spezifische Sachen wissen wollt, worüber wir uns austauschen können, was wichtig ist für euch, wo ihr einfach mehr Wissen haben wollt, mehr Einblicke auch in die Arbeit von Julian. Julian, wie können die Leute dich denn erreichen? Du kannst mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ich werde deinen Account auch hier drunter verlinken. Ich muss nur warten. Google erlaubt mir noch nicht, anscheinend vertrauen sie mir noch nicht genug, erlaubt mir noch nicht, Links in meine Videobeschreibung zu machen. Ich musste jetzt erstmal meinen Personalausweis da einreichen.
Okay.
Und ich warte immer noch auf die Bestätigung. Nichtsdestotrotz werde ich Kontaktdaten von dir angeben. Aber du kannst auch gerne mal erzählen.
Genau. Also ich glaube, das Einfachste ist immer über Social Media. Bei Instagram heiße ich HP, also wie Heinrich Peter unterstrich Julian Schwarz in einem Wort. Da könnt ihr mich finden, könnt ihr mir folgen, mich antickern. Wer sagt, bei Gesundheitsthemen will ich jetzt die Kommunikation über Social Media nicht, dann ist das auch selbstverständlich. Dann kann man gerne anrufen. Ich glaube, die Telefonnummer kann man dann ja unten reinschreiben. Ne? Oder einfach eine E-Mail schreiben an praxis@hp-julianschwarz.de. Dann kommt das hier auf unseren Mail-Server. Und dann gibt es auch immer so schnell wie möglich eine Antwort. Nicht immer in Sekundenschnelle, aber am Ende des Tages haben wir dann doch meistens alle E-Mails abgearbeitet.
Kann ich bestätigen. Also auch, ich kommuniziere meistens mit ihm via DM. Ne?
Genau.
Und da kommt immer ganz schnell
eine Das kriegen wir Antwort. Meistens so hin, dass die Leute da nicht so lange warten müssen, genau.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Julian.
Danke für die Einladung, lieber Lennart.
Gerne. Und ich freue mich, ich glaube, es ist morgen schon der nächste.
Morgen sehen wir uns wieder,
dann sehen wir
real live und nicht nur über Zoom.
Wieder. Ja, sehr gut, da freue ich mich, da steht die nächste Infusion an. Gell?
Genau, ist alles schon vorbereitet, also Klasse. Kann dann gleich losgehen.
Jetzt direkt intravenös. Also, mein Lieber, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum
Danke
nächsten
dir.
Mal. Bleib noch
Ja,
gerne
sehr
kurz in der
gerne.
Leitung. Ich
Ja.
werde die Aufzeichnung jetzt beenden.
Okay, bis dann.
Danke an alle
Tschüss.
Zuhörer.
Ja,
Ciao.
danke. Ciao.